Herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Wir haben über die letzten Monate ganz fleißig Mythen und Kommentare gesammelt rund um Batterien und E-Autos. Heute sind es 16 Stück an der Zahl und die legen wir heute einem bekannten Gast vor. Hallo, Herr Fichtner.
Ja, hallo.
Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Sie sind Direktor des HIU und Sprecher der Forschungsplattform Celest und Sprecher des Exzellenzclusters Polis. Mal schauen, ob Sie einige dieser Mythen schon kennen. Für uns sind sie tatsächlich relativ neu. Ich bitte jeweils um kurze Antworten, Herr Fichtner. Hier schreibt Ingmar auf YouTube: Ich fürchte, deutsches Steuergeld für heimische Batterieforschung ist rausgeschmissenes Geld. Da denken wir natürlich an den letzten Podcast mit Ihnen und Herrn Heimes. Und jetzt schreibt Thilo zusätzlich: Was redet ihr hier eigentlich über Natrium-Ionen-Batterien? Deutschland hat hier nichts zu melden. Die Chinesen veröffentlichen nahezu 98% aller Paper und halten gefühlt alle wichtigen Patente. Viel Glück, schreibt er noch dazu. Die letzten Infos, weiß ich gar nicht, ob die zutreffen. Aber was entgegnen Sie diesen Mythen?
Naja, dazu muss man sagen, dass die Natrium-Ionen-Batterie aus Europa kam und die wichtigsten Patente auch hier liegen. Es gab die erste Natrium-Ionen-Batterie, die auf dem Markt war 2020 von der Firma Faradion. Muss man ja auch mal sagen. Die Chinesen sind dann eingestiegen, hauptsächlich deshalb, weil sie enttäuscht waren von den hohen Fluktuationen des Lithiumpreises. Und das hatte dann zur Folge, dass sie gesagt haben, also ständig so ein Wechsel wie da vor ein paar Jahren, dass der Preis um Faktor 14 schwankt, das möchten sie gerne abpuffern. Und deshalb haben sie dann angefangen, mit Natrium-Ionen-Batterien zu experimentieren. Und wie die das halt machen, die gehen dann halt immer gleich in die Vollen und machen dann gleich eine Fertigungsstraße und so. Also kann man sagen, ja, die sind jetzt mittlerweile sehr gut im Geschäft. Aber zu glauben, dass die Chinesen auch bei den Lithium-Ionen-Batterien den gesamten Weltmarkt irgendwie damit bestreichen könnten, das ist auch wieder irrig. Das heißt, es gibt in einem Markt, der also so massiv expandiert, werden die Chinesen voraussichtlich eine beherrschende Stellung haben. Aber da ist noch genügend Platz für Amerikaner und Europäer.
Also auch noch weiterhin deutsches Steuergeld für die deutsche Batterieforschung?
Ja, natürlich. Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob das Absicht war bei den Chinesen, aber die Natrium-Ionen-Batterie ist ja von ihrer Zusammensetzung so gestaltet, dass da drin praktisch keine klassischen kritischen Rohstoffe mehr sind, so wie wir sie in der Lithium-Ionen-Batterie haben. Das heißt, Rohstoffe, bei denen, die entweder sehr selten sind, oder bei denen irgendwie, ich sag mal, eine Nation, die den Großteil des Rohstoffs praktisch kontrolliert. Und das haben wir ja. Also Kobalt kommt aus dem Kongo bei der Lithium-Ionen-Batterie, wobei der auch immer eine geringere Rolle spielt. Und Graphit und Lithium, das sind in der Hand der Chinesen. Und die haben auch eine große Hand drauf auf dem Kobalt. Und in der Natrium-Ionen-Batterie machen wir uns frei davon. Da haben wir Materialien, die haben wir praktisch hinter der Haustür.
Dann springen wir gleich in den nächsten Mythos rein. Bin ich mal ganz gespannt, was Sie dazu sagen. Hier schreibt Dirk Lange: Alle sagen, wir brauchen E-Fuels gerade für Schiffe und Flugzeuge. Aber wird der zukünftige E-Fuels-Markt nicht sowieso von finanzkräftigen Pkw-Besitzern bestimmt sein? Für Schiffe und Flugzeuge bleibt doch da sowieso nichts übrig.
Das klingt erstmal logisch, ja, und ist vielleicht teilweise auch richtig, aber es verkennt ein bisschen auch die Prozesskette und das, was bisher bereits am Laufen ist. Also ich gebe nur ein Beispiel. Die größte Reederei der Welt, Maersk in Dänemark, die statten gerade ihre neuen Containerschiffe alle mit Methanolmotoren aus. Und das ist sogenanntes grünes Methanol. Und das ist genau der Punkt. Wenn ich eine E-Fuel-Fabrik habe, dann habe ich einen Prozess, der mehrstufig läuft. Und das allererste, was da rauskommt, ist Methanol. Das geht dann noch weiter in einem sogenannten Fischer-Tropsch-Verfahren. Und da kommt dann am Ende irgendwann mal Diesel raus. Aber das billigste Produkt ist immer Methanol. Und da hat Maersk natürlich nicht nur die Schiffe gebaut, sondern die haben sich bereits die Kontingente gesichert. Insofern bin ich dann mal gespannt, wie viel für den PKW-Bereich noch übrig bleibt. Um das Thema auch mal noch mal kurz zu beleuchten, ich weiß nicht, ob es da noch mehrere Fragen dazu gibt. Die Internationale Energieagentur hat kürzlich eine Studie gemacht, in der sie alle bekannten E-Fuel-Projekte weltweit zusammengetragen haben. Und dann kamen sie auf ein Energieäquivalent bis zum Jahre 2035, also was bis dorthin laufen soll. 2035, das ist ja auch das kritische Thema, was immer in der Diskussion ist mit der EU. Bis dorthin sollen 45 Terawattstunden Energie über E-Fuels bereitgestellt werden. Das hört sich an wie eine große Menge, ist aber, wenn man es genau nimmt und vergleicht, ein Tausendstel der gegenwärtig produzierten Erdölmenge. Ja. Und das heißt, also allein von daher, selbst wenn diese Projekte alle finanziert wären, aber es sind tatsächlich, und das sagt die IEA auch, nur 1-2% dieser Projekte sind tatsächlich durch Investments abgesichert. Das heißt, wir sprechen gesichert über ein Hunderttausendstel der gegenwärtigen Erdölproduktion. Ja. Und ob das dann in die Schiffe geht oder in die Flugzeuge oder in PKW, das müssen wir dann noch sehen. Also ich bin definitiv kein Feind von E-Fuels, aber ich finde, man muss da die Kirche im Dorf lassen. Und zu behaupten, dass man damit im PKW-Bereich irgendwas wuppen kann, das ist schon sehr weit hergeholt.
Eine tolle Überleitung zur nächsten Frage bzw. Aussage von Live per E-Mail. Die hat uns tatsächlich schon im Jahre 2022 erreicht, ist aber hochaktuell. Er sagt hier, jede Antriebstechnologie, in Klammern Batterie, elektrisch, Wasserstoff oder E-Fuels, wird mit Sicherheit auch im PKW seinen Platz finden. Das sind diese typischen Stimmen, die er da hervorruft. Klingt aus meiner Sicht so ein bisschen beschwichtigend, beruhigend. Das wird ja immer gesagt, jeder wird seinen Platz finden. Sehen Sie das auch so?
Ja, das hieß es ja damals beim Farbfernseher auch. PAL und Seekam werden beide ihren Platz finden. Ich sag mal so, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Wasserstoff- und Batteriefahrzeugen. Das sind ja beides Elektroantriebe. Und den E-Fuels, die noch mit dem Verbrenner beruhen. Bei Wasserstoff- und Batteriefahrzeugen sehe ich halt die Schwierigkeit, dass man für einen und den gleichen Zweck, nämlich Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen und keine Emissionen mehr lokal zu erzeugen, sehe ich halt die Schwierigkeit, dass da drüber gesprochen wird, zwei komplett unabhängige Infrastrukturen aufzubauen. Das sehe ich nicht, zumal die eine, sprich die Wasserstoffinfrastruktur, um Faktor 10-20 teurer ist als die andere. Ja, da möchte ich mal sehen, ob sich das in Realitas wirklich durchsetzt. Es ist schon mehrmals behauptet worden, es gab in der Zwischenzeit ein paar technische Fortschritte, es gibt viel mehr Geld als Fördermittel, aber am Ende des Tages muss sich das ja auch selber tragen. Und mir ist jetzt kein Verkehrsprojekt bekannt, an dem sich das Ganze wirklich kommerziell zeigen würde. Also insofern würde ich sagen, bei den beiden sehe ich jetzt ganz klar einen Batterieantrieb, auch bei den LKWs im Übrigen, sehe ich ganz klar einen Vorteil. E-Fuels werden möglicherweise, wie gesagt, wenn dann überhaupt welche ankommen, in einem Verbrenner eingesetzt, vielleicht in Oldtimern oder so, oder was weiß ich, bei Schwerlastmaschinen kann man sich das vielleicht auch vorstellen oder sowas. Tendenziell werden sie aber sehr teuer bleiben und die werden natürlich günstiger werden als die paar, die jetzt im Augenblick verkauft werden oder hergestellt werden. Da wird ja noch nichts verkauft. Aber am Ende des Tages ist es eine Preisfrage und das sehe ich eigentlich eher schwarz für die E-Fuels. Außerdem, man darf halt auch nicht vergessen, die E-Fuels machen die Städte nicht besser. Ja. Die E-Fuels gehen in den Verbrennungsmotor, wir haben weiterhin den Lärm, wir haben die Vibration, wir haben den Ruß, wir haben das NOx in der Stadt, wir haben die giftigen Abgase. Ja, und das ist aus meiner Sicht ist das keine gute Idee, ja, also für den Pkw-Verkehr.
Dann konzentrieren wir uns doch mal auf den Wasserstoff. Hier schreibt Klaus Rötter auf YouTube, bezogen auf BMW, mit dem iX5 Hydrogen setzt das Unternehmen jetzt endlich auf Wasserstoff. Kürzere Betankungen, preiswerter grüner Wasserstoff und hohe Reichweiten werden sich durchsetzen. Das ist Fakt.
Ja, das klingt gut. Ja, also das mit dem setzt auf ist eine sehr interessante Überschrift, weil das wird ja immer getitelt irgendwo BMW oder Firma XY setzt auf. Ja, ob das jetzt Wasserstoff oder was auch immer ist, dann muss man sich das mal genau angucken und dann wird das ein bisschen ausdifferenzierter. Also meiner Kenntnis nach verbraucht so ein oder kostet so ein BMW X5 Wasserstoff um die 150.000 Euro. Er hat einen Verbrauch, der praktisch für 100 Fahrtkilometer 25 bis 28 Euro erfordert. So viel Wasserstoff verbrauchen. Er hat eine Reichweite, muss ich jetzt lügen, aber ich glaube so um die 500 Kilometer. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, die Hälfte dessen, was in China bereits rein elektrisch läuft. Und von der Betankungszeit sind sie natürlich gut. Also wenn man der Erste in der Schlange ist an der Wasserstofftankstelle, kann man in 3 bis 5 Minuten vielleicht laden. Wenn man der Vierte ist, braucht man eine Dreiviertelstunde, weil es dann erst wieder der Puffer aufbauen muss innen drin. Also das ist alles so eine Sache, die funktioniert in kleinen Stückzahlen. Da kann man mal fördern, da kann man dies und das und jenes machen. Ob das serientechnisch fliegt, das sehe ich noch nicht. Also es muss halt an diesen 150.000 Euro gedreht werden. Und die Brennstoffzelle, das ja muss man ja auch sagen, das ist ja kein im Kern deutsches Produkt. Ja. Es steht zwar BMW drauf und die Karosserie ist von BMW, aber das Herz des ganzen Ding, die Brennstoffzelle, ist von Toyota. Ja. Und Toyota hat jetzt gesagt, wir wollen jetzt mal die Kosten runterbringen bei der Brennstoffzelle und sie wollen in Zukunft 200.000 Stück pro Jahr produzieren, um die Kosten um 35% zu senken, also um ein Drittel. So, da habe ich zwei Fragen. Erstens mal, wo landen wir denn dann, wenn wir ein Drittel weniger haben? Dann kostet das Auto vielleicht nur noch 120.000 Euro, ja? oder was auch immer. Und das nächste ist diese 200.000 Brennstoffzellen. Ich frage mich, wo die hingehen. Es werden weltweit pro Jahr etwa 6.000 bis 7.000 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft. Und da sind die von Hyundai noch mit drin. Die haben vielleicht die Hälfte Anteil oder sowas. Das heißt, Toyota verkauft vielleicht 3.000 bis 4.000 Brennstoffzellen pro Jahr. Was machen sie mit den anderen 197.000? Also es sind viele Fragen offen und man muss einfach mal schauen, wie sich das entwickelt.
Dann kommen wir jetzt mal tatsächlich zum batteriebetriebenen Auto, Elektroauto. Hier schreibt der User Permanence48, E-Autos verkaufen sich immer schlechter. Die Elektromobilität ist weltweit auf dem absteigenden Ast, leider. Stimmt das?
Nee. Also weltweit war der Zuwachs im letzten Jahr knapp über 20%. In China war er, glaube ich, 33% oder 35%. In Europa war er weniger. Da war er, ich glaube, um die 15%. Kann es auch falsch sein. Was vor allem daran liegt, dass die Deutschen halt deutlich weniger verkauft haben. In den USA hat er ja irgendwie zwischen 10% und 20% zugelegt. In China ist mittlerweile mehr als jedes zweite Auto elektrifiziert, was verkauft wird. Ja. Und der weltgrößte Hersteller nach Stückzahlen ist mittlerweile BYD. So, jetzt ist es so, es gibt tatsächlich zwei Länder weltweit, in denen die Verkaufszahlen zurückgingen. Das ist Deutschland und es ist Italien. Ja, beide sind also sehr besorgt anscheinend durch die Entwicklung. In Deutschland kam halt auch diese massive Verunsicherung der Verbraucher mit dazu, dadurch, dass von heute auf morgen die Förderprämie gestrichen wurde. Und dass dann noch Leute behauptet haben, ja, der Verbrenner sei ja sowieso viel besser und wir fahren morgen mit E-Fuels und dieser ganze Quatsch. Und das ist was natürlich nachhaltig eine Verunsicherung, eine Zurückhaltung bewirkt. Und da haben viele gesagt, jetzt warten wir erstmal ab oder wir kaufen uns ein Hybrid oder sonst irgendwas.
Dann kommen wir an der Stelle schon zum nächsten Topic. Es tut mir leid, wir müssen ein bisschen durchhetzen, damit wir noch hinkommen. Hier schreibt Thaddeus auf YouTube, so ein Quatsch. Beim Thema Reichweiten tut sich seit Jahren nichts mehr. Die Batteriezellen sind auserforscht. Stimmt das so?
Dann lade ich den mal ans Institut ein. Also, die Batteriezellen waren bisher einem stetigen Anstieg haben die mitgemacht. Also da kann man praktisch eine Linie legen von 1990er Jahren bis heute. In den letzten 3 bis 4 Jahren hat man die Batteriezelle komplett neu gedacht, umgekrempelt, hat einfach Teile rausgeworfen, hat festgestellt, die funktioniert trotzdem, ist aber viel leichter und kompakter. Und da sind mittlerweile, während der Standardtechnik irgendwie bei 250 Wattstunden pro Kilo lag, gibt es jetzt im Labor die ersten Zellen mit 710 Wattstunden pro Kilo. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hier. Und das ist nur die eine Sache. Dann gibt's noch den Batteriepack, auch der ist neu designt worden. Also mittlerweile, ich weiß nicht, wie weit der Nutzer fahren möchte. Technischer Stand, was man kaufen kann, sind 1000 Kilometer Reichweite, WLTP, 700 Kilometer draufladen in 10 Minuten. Wenn ich jetzt die neuen Zellen da reinbauen würde, die neue Zellchemie, und es würde alles laufen in den neuen Packs, dann hätte ich 1900 Kilometer Reichweite. Also bitte, ich meine, irgendwann muss auch mal Schluss sein. Also Antwort ist, kommen Sie mal vorbei, wir versorgen Sie mit den neuesten Daten.
Ja, Thaddeus S., Sie sind herzlich eingeladen hier ans Helmholtz-Institut Ulm. Herr Fichtner, ganz interessant, jetzt kommt mal das Gegenteil als Mythos. Mal gucken, wie Sie darauf reagieren. Hier schreibt Smash Bushy auf YouTube, witziger Name. Der Nachteil beim immer besser werden der Akkus ist, dass jetzt viele warten, bis die Akkus besser sind. Verflixte Falle, schreibt er oder sie.
Ja, das ist so ein komischer Effekt, den man bei neuen Technologien manchmal beobachten können. Ja, das war beim Verbrenner damals auch nicht anders. Da gab es dann immer mal wieder eine Neuerung und das hat sich schnell entwickelt. Bei den Handys ist es ja auch so gewesen, lange Zeit. Und trotzdem haben die Leute Handys gekauft. Also ich würde sagen, da ist teilweise was dran. Aber das hängt dann letzten Endes davon ab, was der jeweilige Nutzer für sich möchte. Ja, mittlerweile ist es so, also der ADAC hat neulich irgendwie so eine Liste veröffentlicht an E-Fahrzeugen, die alle mehr als 650 Kilometer Reichweite haben und in Europa verfügbar sind. Und das war eine ganze Latte. Ja, mittlerweile ist es halt so, dass man die Reichweite, sag mal, mit dem Geldbeutel bestimmt. Ja, und man kann dann sagen, okay, ich brauche jeden Tag irgendwie 600-700 Kilometer, oder man sagt, ja, ich komme mit 300-400 Kilometer gut aus und habe eine Lademöglichkeit, sodass ich über Nacht dranhängen kann, was überhaupt keine Rolle spielt, dann mache ich dann so ein Low-Budget-System. Muss man sich halt selber überlegen. Aber technisch ist das alles da.
Die nächste Meldung kommt von Henning L. Der schreibt ziemlich viel Zeug unter unsere Videos. Mal gucken, wie Sie darauf reagieren. Er schreibt, als Familienvater kaufe ich bestimmt kein E-Auto. Wenn das Ding explodiert oder nachts das Haus abfackelt, lacht keiner mehr. Das sind tatsächlich so Kommentare, die lesen wir manchmal unter unseren Videos. Wir bringen das jetzt nochmal aufs Tableau, weil das wirklich einfach mal gerade gerückt werden muss.
Ja, die explodieren ja ständig eigentlich, also wenn man so manche hört. Ja. Also zum Thema Sicherheit, Brände und so weiter, gebe ich Folgendes zu bedenken. Also es sind ja immer viele Elektroautobrände auf den Titelseiten von irgendwas gewesen. Mittlerweile gibt es da zum Glück Daten dazu. Und die kommen einerseits aus Schweden. Da hat sich so ein Forschungsinstitut mal aufgemacht, um die ganzen Vorkommnisse zu sortieren. Und der größte Datensatz kommt aus USA. Da hat dann die amerikanische Verkehrswacht und die Versicherer, bei denen landen ja die ganzen Fälle, die haben mal die Daten zusammengetragen. Und dann haben sie die ganzen Fälle genommen, haben gesagt, okay, wie viele Vorfälle passieren denn pro, was weiß ich, Millionen gefahrene Kilometer oder sowas? Und dann haben sie das verglichen und haben also festgestellt, dass Brände mit Verbrennern 25 bis 30 Mal häufiger auftreten als Brände mit Elektroautos. Das liegt an der Komplexität der Verbrenner. Und das liegt auch daran, dass es klassische Brände gibt durch aufgescheuerte Kabelkanäle, marode Benzinleitungen, abgestelltes Auto mit einem heißen Cut über einer trockenen Wiese, was auch immer. Ja, es gibt einfach viel mehr Fälle, bei denen ein Verbrenner sich entzünden kann, als beim Elektroauto. Die Fälle bei Elektroautos im Vergleich sind sehr selten.
Jetzt kommt ein anderes Thema, nicht direkt mit E-Autos verknüpft, aber zur Energiewende gibt es genauso viel Mythen, die wir hier auch im Podcast thematisieren. Hier schreiben jetzt mehrere User unter den geladen Podcasts, China, Russland und die USA, ja sogar Google, setzen vermehrt auf Mini-Atomkraftwerke, sogenannte Small Modular Reactors, SMR. In Deutschland wird dies ja dogmatisch abgelehnt. So kann die Energiewende nicht klappen. Also das kommt jetzt von mehreren Usern unter dem Podcast. Was sagen Sie zu diesen Mini-Atomkraftwerken? Ist das tatsächlich in der Forschung jetzt am Kommen?
Ja, wir hatten ja ganz am Anfang auch den Begriff setzt auf, ja, was das bedeutet. Also das heißt noch lange nicht, dass es dann am Ende tatsächlich umgesetzt wird. Also es gibt mehrere Firmen, die solche sogenannten SMRs entwickeln. Die erste Firma NuScale war, ich weiß nicht, von einem Jahr oder so pleite. Dann gab es eine zweite Firma, die jetzt in Europa für Anlagen sorgen soll, die sind auch pleite. Dann gibt es die Koreaner, die sind noch nicht pleite, haben aber 165 Milliarden Dollar Schulden, also doppelt bis dreimal so viel wie die EDF. Schauen wir mal. Ja, diese Idee, Small und Modular zu machen, die ist ja nicht neu. Die gab es schon in 50er, 60er Jahren, wo man sich überlegt hat, wie groß müssen denn solche Kraftwerke werden. Damals hat man ganz klar gesagt, die kleinen Anlagen wollen wir nicht, weil wir haben eine Vervielfachung des radioaktiven Abfalls und wir haben insgesamt deutlich höheres sogenanntes Proliferationsrisiko, also dass sie angreifbar sind, dass kerntechnische Materialien in unerlaubte Hände gelangen und so weiter. Und dass die dann am Ende billiger sein sollen. Also das wird immer in vielen PowerPoint-Folien irgendwie gezeigt, aber nachgewiesen hat es keiner. Und man darf halt auch nicht vergessen, wenn ich so ein SMR baue, dann muss ich halt 6 oder 8 von denen mal hinstellen, bis ich mal die Größe von einem normalen Kernkraftwerk erreicht habe. Ja, wie das dann alles billiger ist mit der ganzen Peripherie und alles, das würde ich gerne mal noch sehen. Ja, also das mit dem setzt auf, das ist wie dieses Pamphlet, was an der letzten Klimakonferenz unterzeichnet worden ist, wo dann also ein Teil der Weltgemeinschaft gesagt hat, wir wollen verstärkt Kernkraft bauen und sowas. Ich weiß nicht, wie viel das wert ist, weil am Ende gibt's weder die Industrie, die Anlagen hinstellt, noch ist das Ganze dann bezahlbar. Jedes Kernkraftwerk der letzten Jahre, das gebaut worden ist, war mindestens 4-mal so teuer als die Planung. Ja, und am Ende zahlt es der Verbraucher und der Steuerzahler. Schauen wir mal.
Dann lassen wir es dabei mal gut sein. Jetzt schreibt wieder der Kritiker Henning L. Schöne Grüße gehen raus. Fichtner sagt, es gäbe langfristig eh zu wenig Öl. Wieso redet niemand über rare Vorkommen von Nickel, Kupfer und Kobalt? Davon hat die Welt wohl übermäßig viele Ressourcen, schreibt er.
Ja, ich höre da eine gewisse Bissigkeit heraus. Natürlich sind alle Ressourcen begrenzt. Ja. Der Punkt ist natürlich, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Öl und den Mineralstoffen. Das Öl, das verbrennen wir, es erzeugt Kohlendioxid, geht in die Luft und ist weg und hat dabei noch einen Haufen Schadstoffe erzeugt. Kupfer, Nickel und Kobalt sind alles sogenannte Übergangsmetalle. Die kann man sehr, sehr gut recyceln. Ja. Und es wird auch angenommen, dass so ab Mitte der 2030er Jahre der überwiegende Teil in Batteriematerialien aus dem Recycling kommt. Ja. Also dieser Anteil ist auch durch die EU-Batterieverordnung vorgeschrieben und der wächst sozusagen stetig. Also das ist ein großer Unterschied, würde ich mal sagen.
Das Batterierecycling wird in Zeiten von fallenden Zellpreisen aus China immer unlukrativer. Die Recyclingversprechen werden wohl dauerhaft nur über hohe Subventionen zu halten sein und dann werden die Batterien sündhaft teuer oder halt, in Klammern, wie vermutet, viel weniger nachhaltig. Was sagen Sie dazu? Das klingt ja in erster Linie erstmal schlüssig, oder?
Also wenn heute ein Recycler wie die Firma Umicore, ja, die in ihrer Anlage in Belgien halt viele Handy- und Laptop-Akkus annimmt und die dann schreddert und aufschmelzt, dann haben die am Ende einen Brocken, da sind dann Metalle wie Nickel und Kobalt und sowas drin. Darüber freuen die sich, weil das ist das Material, das verkaufen sie dann teuer. Ja, das ist da der Business Case. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nachhaltige Batterien und haben Materialien, die sozusagen hinterm Haus zu finden sind, ja, und die kaum noch was kosten, dann macht es die Batterie natürlich erstens mal unglaublich billig, ja, aber der Business Case ist nicht mehr da für den Batterierecycler, der dann aus den Materialien Wertstoffe generiert. Das kann sich ändern, wenn man die Methode des Recyclings verändert. Und das ist das, was im Augenblick gerade läuft. Man geht also nicht mehr her und will dann alles zusammenschmelzen und hat dann, ich sag mal, die Elemente und dann muss man die komplizierten Verbindungen wieder aufbauen, sondern man gewinnt die Verbindungen aus der Batterie. Und das sind ja die teuren Sachen. Also eine Verbindung ist ja x-mal teurer als das reine Element. Und die werden dann aufbereitet, werden gewaschen, werden meinetwegen wieder aufgehübscht und kommen dann wieder in die Batterie rein. Also das ist ein anderer Fall. Wie weit es dann am Ende kommerziell tragbar ist und ob da nicht noch ein Teil sozusagen beim Verkauf der Batterie da noch mit reinfließen muss, das kann man, glaube ich, im Augenblick noch nicht sagen. Ja. Aber tendenziell ist es so, dass man durch den Wechsel der Methodik, also erstmal Energie spart und die Umwelt weniger belastet durch das Recycling und zweitens aber auch noch eher ein Business Case schafft.
Der nächste Kommentar kommt von Georg Schmidt. Finde ich ganz, ganz interessant, weil wir tatsächlich in diesem Podcast folgendes Thema noch nicht so richtig beäugt haben. Er schreibt, aufwendige Kühlsysteme, um noch schneller zu laden? Fragezeichen. Wenn sich die Elektromobilisten mal ehrlich machen würden, dann würden sie auch Ladeverluste ansprechen, in Klammern Wärme, Selbstentladung und so weiter. Was sagen Sie, gibt es da tatsächlich noch unentdeckte Verluste, die wir vielleicht mal näher betrachten sollten?
Also die Verluste, die werden ja letzten Endes erfasst dadurch, dass ich sag mal, eine gewisse Menge an Strom abziehe aus der Ladesäule. Das kann ich ablesen. Und dann habe ich das in der Batterie gespeichert und dann geht eine gewisse Menge auf die Räder. Das heißt, das kann man vergleichen. Da gibt es Verluste, das ist ganz klar, aber die sind jetzt nicht überwältigend. Außerdem ist es so, und da ist der User absolut richtig. Wenn man schnell lädt, erhitzt sich die Batterie. Ja, und das kennen wir sogar vom Handy. Wenn man ein Schnelllade-Dings dran hat, dann wird es eher warm. Und es liegt daran, dass intern in der Batterie natürlich ein Strom fließt. Ja, der Strom, weil die Batterie einen gewissen Widerstand hat, man hat ja elektrische Leitungen da drin, diese Bleche, ist dann wie so ein kleiner Heizer. Ja, dann wird es zu warm. Früher war das auch sehr gefährlich, muss man sagen, weil dann, wenn es zu warm wurde, damals war die Kühlung noch nicht so gut, wenn es zu warm wurde, dann haben sich diese Speicherschichten von den Metallfolien abgelöst und dann war die Batterie kaputt. So, heutzutage gibt's zwei Sachen. Erstens mal ist die Kühlung als solche besser geworden. Man hat also gelernt, wo kritische Spots sind, wie man das umgeht. Und das nächste ist, es ist gelungen, den Innenwiderstand der Batterie nochmal zu senken. Ja, das heißt, es entsteht gar nicht mehr so viel Wärme. Und dementsprechend auch weniger Verluste. Ja. Diese Verlustoptimierung, das ist übrigens ein Megathema in dem ganzen Bereich. Also da gibt's Leute, die fitzeln noch an Elektromotoren rum, um das ein oder andere Prozent rauszuholen oder an den elektrischen Wandlern und so weiter. Also das ist ein richtiges Thema.
Der nächste Mythos, der beschäftigt sich mit LKW-Batterien. Hier schreibt jemand: Das muss man einem Spediteur mal vorrechnen. Wie soll die Lebensdauer von LKW-Batterien, in Klammern, die noch gar nicht so lange erprobt wird, nicht komplett meine TCO zerstören, also die Total Costs of Ownership? Wer garantiert mir, schreibt er oder sie, dass die Batterie nicht nach 3 Jahren komplett schlapp macht? Die Batteriedaten im Display können ja auch mal lügen.
Uiuiui. Der Kollege ist möglicherweise nicht so ganz in dem Thema drin. Sonst wüsste er, dass zum Beispiel CATL jetzt LKW-Batterien anbietet mit einer Garantie. Also das heißt nicht, dass sie dann kaputt sind, sondern mit einer Garantie von 1,5 Millionen Kilometer. Das heißt, am Ende des Tages wird so eine LKW-Batterie oder es wird so ein LKW mindestens genauso lange halten wie ein Diesel-LKW. Es ist auch so, dass der nicht mehr so viel schwerer ist, als man bisher immer gedacht hat. Bisher hat man dann das Gewicht der Batterie gerechnet und hat so getan, als bleibt der Rest irgendwie erhalten. Aber dem ist ja nicht so, sondern da fällt ja der Motor weg, fällt das Getriebe weg, fällt die Transmission weg, es fällt der ganze Abgasstrang weg. Und am Ende des Tages ist also so ein 40-Tonner ist vielleicht eine Tonne schwerer, wenn er mit Batterie ausgestattet ist. Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Am Ende des Tages zählt bei den Spediteuren, dass das Ding hält. Total Cost of Ownership ist absolut richtig. Und da gibt's sozusagen so ein Crossover-Point, ab dem der elektrische LKW billiger ist als der Diesel-LKW, weil der elektrische ist halt teurer an der Anschaffung, ist aber billiger im Verbrauch. Dann rechnet sich das Ganze. Entscheidend ist tatsächlich dann auch der Fahrtkilometer, was der kostet. Und danach entscheiden die Spediteure. Was man auch sagen muss, und das zeigen zum Glück die Praktiker, die also schon die ersten Flotten in Betrieb haben mit 40 Tonnen und die von Hamburg nach Oberammergau fahren oder sowas, die sagen, die Lenkzeit, also das, was der Fahrer tatsächlich am LKW fährt, ist bei beiden Fällen identisch. Ob das jetzt Diesel-LKW ist oder Batterie-LKW, fragt man sich, wie kann das sein, wenn der doch irgendwie ein- oder zweimal aufladen muss zwischendurch. Und es kommt dadurch zustande, dass der Fahrer sowieso alle 4,5 Stunden eine Stunde Pause einlegen muss. In der Stunde hängt er das an ganz normalen existierenden Ionity 350 kW Lader oder sowas und lädt dann nochmal das Ding auf für eine Dreiviertelstunde und das reicht ihm für die nächste 4,5 Stunden. Ja, also da ist kein Verlust mehr, also kein Zeitverlust mehr auch da. Also es gibt weder einen Geldverlust noch einen Zeitverlust, wenn man elektrisch LKW fährt. Ja, und die Haltbarkeit ist auch die gleiche.
Dann beschäftigen wir uns mit den letzten beiden Mythen hier. Wir haben ja auch mal über Großbatterien gesprochen und jetzt haben wir letzte Woche in Instagram kleine Empfehlung dazu, liebes Publikum. Wir sind auf Instagram und haben dort so kleinere Kacheln, die wir posten. In der letzten Woche haben wir dort die Zahl des Tages veröffentlicht. Und zwar sind das 161 Gigawatt Batterieleistung, die offenbar den vier großen Übertragungsnetzbetreibern aktuell an Anfragen von außen über geplante Großbatterien vorliegen. Darunter schreibt Wolfgang Preyer: Was ich sage, das ist eine Bomben-Business-Case. Und darunter schreibt jemand, ganz interessant, Jacques Martini, im Traum. Es gibt noch nicht mal eine größere Anlage, die das nachweist. Insofern, Herr Fichtner, Großbatterien, ist das ein Business-Case?
Das ist ein totaler Business-Case. Da gibt es einen wahren Goldrausch im Augenblick. Man muss zu dieser Zahl vielleicht sagen, das ist ganz interessant, also es gibt ja immer so Vorhersagen, was bis wann passiert sein wird. Ja, und da gibt es Vorhersagen jetzt über 2026, 2030, 2037, 2040. Und die Zahl von irgendeinem, was weiß ich, McKinsey-ähnlichem Ding ist bis 2037, dass man etwa 16 Gigawattstunden Speicherkapazität an Stationärspeicher installiert hätten. Jetzt gibt es diese Anschlussanfragen und die sind allein für die nächsten 2 bis 4 Jahre schon 161 Gigawattstunden. Ja, und das ist natürlich gigantisch. Ja. Und das zeigt auch, dass da wirklich auch gerechnet und gedacht wird. Das sind halt Businessmodelle, die gehen davon aus, dass morgens um 8 und abends um 8 die höchsten Bedarfe sind. Und über den Tag, wenn dann irgendwie Sonne reinkommt, wenn der Wind weht oder sowas, wird der Speicher aufgeladen. Und morgens und abends, wenn dann der Strom teuer ist am Spotmarkt, dann wird es praktisch verkauft. Und da werden auch die Netze dadurch entlastet, ne? weil dann eben die Überschussenergie abgenommen wird. Ja, und dann halt bei Bedarf wieder ins Netz eingespeist wird. Es hat also mehrere gute Effekte. Erstmal verdienen die Leute Geld damit. Zweitens wird auch die Auslastung der Erneuerbaren deutlich besser damit.
Vielleicht kleiner Hinweis an der Stelle, die Firma Sonnen und die Firma Enpal, die kombinieren jetzt auch Heimspeicher sozusagen in virtuellen Großspeichern und haben tatsächlich jetzt auch die Erlaubnis, das auch einzuspeisen. Insofern, man kann auch als Heimspeicherbesitzer plötzlich Geld verdienen. In Zukunft mal schauen, wie sich das so entwickelt. Das
sind die sogenannten Schwarmspeicher. Sehr schick. Ja, das ist so eine Art Wikipedia-Speicher.
Jetzt gibt es hier noch einen Kommentar zum Thema Netze, weil Sie es gerade angesprochen haben. Hier schreibt Erik Naumann, ist ein bisschen komplizierter: Die Netze werden die Elektrisierung, in Klammern Wärmepumpen, E-Autos, auf Dauer nicht mitmachen. Der Ausbau wird schon jetzt auf über 100 Milliarden Euro beziffert. Dezentrale Netze aus volatilen Erzeugern und Verbrauchern, in Klammern Energiewende vor Ort, haben einen hohen Preis. Ob wir das noch lange bezahlen können, wenn sich die Redispatch-Maßnahmen noch mehr häufen?
Ja, ich meine, die Redispatch-Maßnahmen, die wollen wir ja gerade mit den Speichern verringern. Ja, und das ist eigentlich der Weg, der am vielversprechendsten ist. Und natürlich werden wir weiterhin Netze ausbauen müssen. Ja, aber das machen andere auch. Ich darf vielleicht an der Stelle gerade mal erwähnen, dass Großbritannien jetzt mehrere sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen von Marokko nach UK legt, ja, mit einer Dauerleistung von 6 Gigawatt. Kommt dort, weil ständig der Wind weht in Marokko und Sonne und so. Ist alles erneuerbar. Die machen damit 8 Kernkraftwerke zu. Ja. Und das ist erstaunlich. Und das kostet natürlich auch was, aber am Ende zahlt sich das natürlich auch aus. Man muss das jetzt nicht so sehen, als müssten das alles wir bezahlen oder sowas. Am Ende sind das alles businessgetriebene Investitionen, die halt getätigt werden im Lauf der Jahre.
Und jetzt müssen wir leider noch ganz am Ende einem User hier vielleicht die Bühne bieten, der bezeichnet sich als Langeoog-Touristik auf YouTube. Sie oder er schreibt, das Geschäftsmodell Deutschland bleibt der Verbrenner. Ein Daimler wird weltweit noch viele Jahrzehnte lang seine Verbrenner verkaufen. Warum bloß sägen wir Deutschen an unserem eigenen Ast? Als letzte Frage, Herr Fichtner.
Naja, dazu ist vielleicht Folgendes zu sagen. Die deutsche, da kamen jetzt gerade wieder Zahlen raus, die deutsche Automobilindustrie lebt zu 70% vom Export. Ja, es gibt natürlich so Ideen, wie sie jetzt auch präsentiert werden oder vorgeschlagen, dass man um Deutschland so eine Art Zaun zieht, ja, und dass uns der Rest der Welt nicht mehr interessiert und wir fahren dann weiterhin Verbrenner. Also abgesehen davon, dass ich das keine gute Idee finde, die letzten fossilen Reserven auf dieser Erde zum Auspuff rauszublasen. Es ist auch so, wenn wir weiterhin voll auf Verbrenner setzen, werden wir es schaffen, möglicherweise weiterhin Spitzenpositionen bei den Verbrennern zu haben. Das ist aus meiner Sicht, das ist relativ klar. Ja. Allerdings in einer immer weiter schrumpfenden Nische. Die Zahlen in China, das ist der Leitmarkt, sehen so aus, dass bis 2028 95% der Neuwagen elektrifiziert sein werden. Das kann man bedauern und kann sagen, ja, die müssen jetzt alle deutschen Daimler fahren. Nein, werden sie nicht tun. Ja. Audi hat jetzt gerade irgendwie einen Gewinneinbruch von 90% irgendwie vermerkt. Und zu behaupten, dass man da irgendwie durch Politik irgendwie da irgendwas reingesteuert hätte. Also da bitte ich doch mal auf dem Teppich zu bleiben. Diese 2035er Regelung, die tritt in Kraft in 11 Jahren. Ja? Und wir haben jetzt schon Einbrüche bei den Verbrennern, die merklich in zweistelligen Bereich gehen und die jedes Jahr größer werden. Das soll doch keiner glauben, dass das jetzt eine politisch inszenierte Aktion ist. Nee, die Leute weltweit wollen Elektrofahrzeuge, die sehen die Vorteile, die Städte sind sauberer, sie sind leiser, sie können im Lande Industrien aufbauen, die damit in Zusammenhang hängen. Sie machen sich unabhängig von den Ölstaaten und den ganzen Potentaten, die da mit rumhocken und leben besser damit am Ende, weil sie auch weniger Energie verbrauchen. Ja, in Deutschland wird es immer kritisch gesehen und das ist so ein bisschen unsere Problematik. Wir waren halt bisher Nummer eins und der Post, der spricht ja auch genau diese Sprache. Wir waren bisher Nummer eins und sehen halt diese Elektromobilität teilweise eher als Bedrohung. Ja, weil wir da eben mal, um es klar zu sagen, gepennt haben. Ja, beziehungsweise es waren viele Kräfte auch da, die gezielt in andere Richtungen gegangen sind, die gesagt haben, nee, wir bleiben beim Verbrenner, da waren wir immer die Besten und sowas. Ja, Pustekuchen. Ja, am Ende des Tages ist es so, dass VW drüber nachdenkt, mehrere 10.000 Leute zu entlassen. Die Firma BYD, die Elektrofahrzeuge herstellt, stellt jetzt gerade 200.000 Leute ein. Ja, das sind die Realitäten, das ist der Unterschied zwischen Technologiesicherheit und diesem Technologieoffenheitsgebete. Ja. Wir müssen, wenn wir überleben wollen, auch irgendwo die Welt mit bedienen, wenn wir uns schon abhängig von der Welt gemacht haben. Wir gehen 70% in Export. Ja. Und da können wir nicht einfach sagen, ja, wir ziehen jetzt da einen Zaun um Deutschland außenrum und fahren hier weiterhin Verbrenner und dann ist alles gut. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu naiv.
Und damit vielen, vielen Dank, Herr Fichtner. Ganz, ganz tolles Gespräch. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt auch noch Mythen auf Lager haben, bitte posten Sie diese nicht unter den Podcast, aber vielleicht schreiben Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen@kit.edu. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Fichtner. Bis bald. Tschüss.
Ja, schönen Tag. Ciao.